fünf Minuten in der ersten Runde dafür, möchte das aber trotzdem tun. Sie haben die Unterlagen, die Frage des Leides, möchte da trotzdem einsteigen, damit wir das noch durchbekommen heute. Wir werden hier in den Massenmedien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, brauchen wir tagtäglich noch aufzuschlagen, mit neuen Schreckensnachrichten konfrontiert, sodass wir vielleicht den Eindruck gewinnen, dass Kriege, Unterdrückung, Verbrechen, Krankheiten, Naturkatastrophen, Seuchen, Korruption, dass das die Welt zusammenhält, dass sich danach Menschen eigentlich ausrichten, dass davon die ganze Welt bestimmt ist. Und dann können wir tatsächlich den Eindruck gewinnen, die Welt ist letztendlich Leiden. Der Buddhismus ist eine Religion, die das aufgenommen hat, die dann tatsächlich behauptet und sagt, alles ist Leiden auf der Welt. Selbst das, was wir als positiv ansehen, ist letztendlich Leiden, weil spätestens wenn es vorbei ist, dann leiden wir, weil wir es nicht mehr haben. Also das Eis, wir essen das Eis und irgendwann haben wir das Eis gegessen. Wenn wir das Eis nicht mehr haben, dann sind wir traurig und leiden daran, dass wir kein Eis mehr haben. Oder ich esse jetzt hier ein Eis und Sie schauen mir alle zu und Sie leiden alle, weil Sie nicht auch ein Eis haben. Also letztendlich sagt der Buddhismus, alles ist Leiden. Und manche pessimistischen Philosophen wie Schopenhauer oder auch einige pessimistische Menschen heute gehen auch davon aus, dass letztendlich alles Leiden ist, dass es gibt ja solche Leute, die auch generell überall Probleme sehen, nicht, wenn sie mit etwas zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Sie solche Leute kennen. Und dass sie da natürlich alles erstmal als schwierig betrachten, alles erstmal als Leiden, als negativ betrachten und dann tatsächlich das ganze Leben kann man nur froh sein, wenn es vorbei ist. Aber die meisten Menschen erleben, ganz egal, wie sie das sehen und interpretieren, tatsächlich eine ganze Menge Leiden. Jeder in seinem eigenen Leben, da sterben Verwandte, Freunde sind krank, bekommen Krebs, müssen ins Krankenhaus oder leiden an irgendwelchen anderen schmerzhaften Krankheiten. Ich falle in einer Prüfung durch und bin dann todtraurig und denke mir, oh, das Leiden werde ich das in meinem Leben jemals überwinden. Oder ich habe einen Freund oder eine Freundin gewonnen und die sagt mir dann eines Tages, tschüss, adieu, ich habe einen anderen gefunden oder ich habe eine andere gefunden und will mit dir nichts mehr zu tun haben, das ist dann Leiden, nicht? Das ist dann Schwierigkeiten und für manche ist dann die Frage, eigentlich kann ich doch nichts dafür, eigentlich bin ich doch unschuldig, warum lässt Gott das letztendlich überhaupt zu? Warum lässt er zu, dass ich jetzt in dieser schwierigen Situation bin, warum lässt mich Gott alleine? Und bei vielen verbindet sich damit gerade die Frage, wenn Gott das alles zulässt, dann kann es eigentlich gar keinen Gott geben. Und da müssen wir ja die Antwort geben, wie ich sie auch schon in der Stunde mit dem Atheismus gegeben habe, dass das ja eigentlich keine Aussage über die Existenz Gottes ist, sondern dass das nur eine Aussage ist, die die Eigenschaften Gottes betrifft. Und das, was die Leute eigentlich meinen, ist nicht, dass sie sagen, es kann keinen Gott geben, weil es das Leiden in der Welt gibt, sondern sie sagen, einen Gott, wie ich ihn mir wünsche oder wie ich ihn mir vorstelle, den kann es nicht geben, weil es das Leiden in der Welt gibt. Weil ich mir dann einen Gott vorstelle, dass der, wenn es ihn wirklich gibt, das Leiden sofort abschaffen würde. Meistens wird dann argumentiert mit den Gründen, um zu sagen, wenn Gott allmächtig ist und wenn er wirklich liebend ist, dann würde es das Leiden auf der Welt nicht geben. Denn wenn er die Menschen wirklich liebt und sieht, wo es da Schwierigkeiten gibt, wo einer den anderen totschlägt und er ist allmächtig, ja warum greift er denn da nicht ein, hält die Hand dessen fest, der den anderen erschlagen will? Warum macht er das nicht? Warum verhindert er nicht, dass der eine den anderen betrügt? Das ist die Frage, die dahinter steckt und die natürlich auch wieder bloß vordergründig logisch und richtig ist. Denn die ist wiederum auch nur logisch und richtig, wenn es nämlich keinen tieferen Grund gibt, warum Gott allmächtig ist und liebend ist und trotzdem das Leid zulässt. Es muss ja nicht so sein, dass das die einzigen Eigenschaften Gottes sind, mit denen er zu tun hat. Dass das einzige Ziel ist, was Gott mit den Menschen hat, eben sie möglich keinen Leiden auszuliefern. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Leiden generell immer bloß negativ sein muss. Was wir auch noch nicht beantwortet haben, wo es ja möglich wäre, dass Leiden manchmal, nicht immer, aber manchmal ein positives Ziel haben kann. Generell wäre die Frage, hat Gott vielleicht noch ein weitergehendes, ein höheres Ziel als die Leidensfreiheit des Menschseins? Und da redet uns die Bibel tatsächlich davon, nämlich, dass Gott das Ziel hat, einen moralisch zurechnungsfähigen Menschen zu haben, mit dem er in eine persönliche Beziehung treten kann, der aus freiem Willen mit Gott leben will und Gott aus freiem Willen liebt. Und dass das, da ist jetzt für uns eben die Frage, ist das überhaupt möglich, wenn Gott das Leid ständig verhindern würde? Da kommen wir zu dem ersten Abschnitt, eben was kann der Ursprung des Leidens sein und wie können wir damit umgehen in der Beziehung zu Gott? Ich will diesen Punkt behandeln und dann machen wir eine kleine Pause. die Frage der Freiheit oder des gewollten Leides. Wenn wir uns nämlich umschauen, dann ist es ja eigentlich nicht so, dass das meiste Leid vollkommen zusammenhangslos oder vollkommen zufällig in dieser Erde, auf dieser Erde stattfindet, sondern dass das meiste Leid, was wir hier auf der Erde erleben, ist, fügen Menschen anderen Menschen zu. Das sind eben die Kriege, wo massenhaft Menschen gefoltert und umgebracht werden. Das sind Morde, das sind Lüge, das ist schlechte Nachrede, das sind meinetwegen ein Ehebruch oder ein Vertrauensmissbrauch, das sind die Ehestreitigkeiten, das sind sogar die Hungersnöte, die zum großen Teil daherkommen, weil nun irgendwelche Leute ihre Geschäfte machen oder weil sie mit ihren Militärfeldern abbrennen und deshalb eben keine Nahrungsmittel mehr geerntet werden können. Bei vielen Hungersnöten sind Menschen heute daran schuld, dass andere Menschen verhungern und umkommen und das dann sogar noch als Mittel im Krieg eingesetzt wird. Eben keine Lebensmittellieferungen dahin zugelassen werden. Die meisten, das meiste Übel, das meiste Leiden auf der Welt fügen sich Menschen selbst zu. Gegenseitig natürlich, nicht selbst. Also ist gut, es gibt auch ein paar Masochisten, nicht, die dann eben sich selbst leiden lassen wollen, aber die meisten werden von anderen zum Leiden gezwungen und gebracht. Und da müssen wir ja sagen, das ist ja nicht direkt die Zuständigkeit Gottes, sondern da müssten wir höchstens übrigens überlegen und fragen, was gäbe es denn für Möglichkeiten, dass wir Gott etwas vorwerfen, was gäbe es für Möglichkeiten, wie Gott dort antworten könnte. Und da sind vier Möglichkeiten, die diese Freiheit des Menschen, sich frei auch für Böses zu entscheiden, Böses dem anderen zu tun, vier Möglichkeiten, wie das umgangen werden könnte. Das ist einmal, indem Gott gar nicht die Welt erschaffen hätte, den Menschen gar nicht gemacht hätte, indem Gott nicht das Böse auf der Welt zugelassen hätte, oder indem Gott den Menschen so gemacht hätte, dass er schließlich nur das Gute getan hätte, tun würde. Oder eben das Letzte, die letzte Möglichkeit wäre, dass Gott direkt eingreift, um den Menschen von seiner bösen Absicht abzuhalten. Und da wollen wir jetzt noch vor der Pause uns Gedanken darüber machen, inwieweit ist das denn überhaupt zutreffend, inwieweit ist das denn überhaupt möglich, denkbar, wünschenswert und so weiter. Da kommen wir zuerst zu der Frage der Erschaffung des Menschen. Da ist diese Frage natürlich etwas prekär. Weil wir damit die Frage der Souveränität Gottes eben ankratzen und uns fragen, eben, warum hat Gott das gemacht? Wir geben Gott den Ratschlag, du hättest doch besser das nicht so machen sollen. Aber das ist natürlich etwas, was in der Souveränität Gottes liegt. Wenn er sagt, ich will einen Menschen machen, dann ist es eine seltsame Behauptung, wenn wir von uns einfach sagen, ja, aber es wäre besser, du hättest keinen Menschen gemacht. Das heißt, wir müssen irgendeinen Maßstab ja auch dafür haben, warum es denn nun moralisch oder absolut besser sei, keinen Menschen zu machen. Und da merken wir, da ist schon eine Schwierigkeit. Erstmal, für uns als Menschen ist es ja überhaupt nur denkbar, zu sagen, es gebe keinen Menschen, weil wir als Menschen existieren. Wenn wir als Menschen nicht existieren würden, könnten wir auch gar nicht den Gedanken haben, es wäre besser, es gebe keinen Menschen. Wir merken, wir kommen da in einen Kreislauf hinein. Eigentlich ist das für uns ja gar nicht denkbar. Genauso wie es für uns nicht denkbar ist, uns gäbe es nicht. Denn wenn wir denken, uns gäbe es nicht, dann sind wir ja schon die Denken und eigentlich gehen wir schon davon aus, uns gibt es. Also da merken wir, dass wir uns da in einen Kreis hineinbegeben, der nun sehr schwer überhaupt zu durchschauen ist und wo wir letztendlich gar nicht mehr rauskommen. Und wo wir dann auch nicht sagen können, das sei moralisch besser. Denn inwiefern kann etwas moralisch besser sein, also wenn wir sagen, es wäre besser, Gott hätte die Welt nicht geschaffen, hätte den Menschen nicht geschaffen, inwieweit kann denn etwas moralisch besser sein, was gar nicht da ist? Das ist seltsam. Das würde also heißen, seht ihr hier zum Beispiel meinen Bruder. Ich habe eben keinen Bruder, mein Bruder hier. Der ist viel besser, als ich es bin. Ganz klar, nicht? Seht ihr ihn? Das wäre ungefähr solch eine Argumentation. Wie kann etwas, was gar nicht da ist, besser sein, als etwas, was da ist? Wir können über etwas, was nicht da ist, eigentlich gar keine Aussage, moralische Aussage machen. Das ist Unsinn. So ist es genauso Unsinn zu sagen, es wäre besser, Gott hätte die Menschen nicht geschaffen. Das können wir nur machen, weil wir eben geschaffen sind und weil wir da spekulieren und eine Aussage machen, die eigentlich in der Weise nicht möglich ist, auch logisch nicht möglich ist. Und wenn sie logisch möglich wäre, dann würde sie eben falsch sein, weil nämlich das meiste, was denkbar ist, nicht existiert. Ich könnte mir jetzt 10 Milliarden Menschen vorstellen, die existieren aber nicht. Und das heißt also, wenn sie nicht existieren, wäre das ja nach meiner Voraussetzung besser. Eben weil es besser wäre, der Mensch würde nicht existieren. Also müsste ich sagen, der Großteil dessen, was möglich ist, existiert ja nicht. Und weil es nicht existiert, ist es besser. Und deshalb ist das, was Gott getan hat, sowieso gut, weil er nämlich das meiste, was möglich wäre, nicht getan hat. Versteht ihr, was das ist? Ein bisschen verzwickt, ja, aber... Aber ich meine, das ist eigentlich eine philosophische Argumentation, aber die letztendlich zeigt, dass das Argument selbst absurd ist. dass es erstmal unlogisch ist, dass wir zweitens das gar nicht denken können, weil wir es als existierende Wesen denken, und dass drittens, wenn es tatsächlich möglich wäre, heißen würde, dass die Welt letztendlich doch gut sei, weil nämlich das meiste, was möglich ist, nicht ist. Ja, gut. Alles klar, ja. Wer das noch etwas nachlesen will, ich habe das versucht in einigen Sätzen zusammenzufassen, in den Unterlagen. Aber sonst können Sie auch gerne noch auf mich zukommen in der Pause, dann versuche ich Ihnen das nochmal zu erklären. Aber ich glaube, wir kommen erstmal zu dem nächsten Punkt. Warum hat Gott das Böse erschaffen? Da hat Augustinus die Antwort darauf gegeben, dass Gott nämlich eigentlich das Böse gar nicht geschaffen hat, sondern dass das Böse an sich nichts ist. Das klingt für uns vielleicht ein bisschen seltsam, aber damit meint er, das Böse ist eigentlich die Abwesenheit von etwas Gutem. Das würde zum Beispiel bedeuten, die Blindheit. Blindheit ist etwas, was die Leute nicht gerne mögen. Was ist denn da eigentlich abwesend? Die Sehkraft. Was ist denn dann Krankheit? Die fehlende Gesundheit. Oder was ist denn dann Krieg? Ja, damit will Augustinus eigentlich sagen, das, was Gott beabsichtigt hat, ist immer nur das Gute für den Menschen. Gott schafft nichts Schlechtes, schafft nichts Böses. Aber es besteht die Möglichkeit, sozusagen das Gute abzulehnen. Und wenn das Gute dann nicht da ist, wenn das Gute eben abwesend ist, in einer gefallenen Welt muss das nicht durch eine aktive Handlung des Menschen sein, sondern einfach, weil die Welt gesamt gefallen ist, gibt es eben auch Situationen, wo jemand blind geboren wird. Aber das ist eigentlich nicht das Böse, was Gott geschaffen hat. Gott hat den Menschen mit Sehkraft geschaffen, aber durch die Sünde, und das heißt auch durch den Sündenfall, kommt es dazu, dass manchmal das Gute, was Gott geschaffen hat, abwesend ist. Und damit löst er hier die Frage, dass nämlich eigentlich Gott das Böse ja gar nicht erschaffen hat. Und die Frage dann auch, warum hat Gott das Böse erschaffen, in der Weise gar nicht zutreffen kann. Darüber hinaus ist natürlich die Frage, können wir uns sagen, warum hat Gott dann überhaupt das Böse zugelassen? Und wenn wir uns die Frage stellen, warum Gott das Böse zugelassen hat, das ist natürlich wieder mit dem Ziel Gottes zu erklären. Gott will ein selbstständiges, ein frei wählendes Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und dieses freiwillige Gegenüber ist ja nur denkbar, ist ja nur möglich in dem Fall, wo es auch die Möglichkeit gibt, sich gegen die Ordnung Gottes zu entscheiden, zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben. So dass Gott nie jemanden zwingt, mit ihm Gemeinschaft zu haben und nach seinem Plan zu leben. Warum entscheiden sich, das müsste nicht heißen, nicht automatisch jeder Mensch, entscheidet sich nicht jeder Mensch für das Gute. Da ist dann die Überlegung, hätte Gott den Menschen nicht so schaffen können, dass er gar nicht anders könnte, als sich für das Gute entscheiden. Das ist im Grunde genommen wieder etwas ganz Ähnliches. Dann hätten wir einen Computer, dann hätten wir da eine Puppe, die uns nur die Antwort gibt, die wir eigentlich haben wollen. Dann ist jemand doch moralisch gar nicht zurechnungsfähig. Zum Beispiel ein Löwen, der eine Gazelle reißt, um sie aufzufressen, dem würde ja niemand von uns sagen, das sei moralisch schlecht. Hey Löwe, du bist böse, du musst ins Gefängnis, du hast jetzt eine Gazelle gerissen. Würde ja niemand von uns sagen, weil wir wissen, das sind Instinkte und der handelt einfach so, das muss so sein. Oder jemand, der im Kopf nicht ganz klar ist und dann eben irgendwo, sagen wir ein Behinderter, der dann irgendwo im Geschäft etwas mitgehen lässt. Da würden wir auch sagen, ja, der ist ja nicht ganz zurechnungsfähig, den können wir ja nicht dafür verantwortlich machen, denn der kann nicht unterscheiden, was gut und was falsch ist, was richtig und was irgendwas falsch ist. Und so sehen wir, dass ein moralisch zurechnungsfähiger Mensch muss immer die Möglichkeit haben zu unterscheiden zwischen gut und schlecht, und er muss auch die Möglichkeit haben, eben für das, was er jetzt tut, das hätte anders tun können. Also das heißt, wenn er etwas Schlechtes tut, ist er auch dafür verantwortlich. Aber er ist nur dafür verantwortlich, weil er hätte auch anders handeln können. Und da sehen wir, dass das nur möglich ist, wenn Gott dem Menschen nicht schon diese Überlegung einpflanzt, nicht diese Sicherheit einpflanzt. Er kann sich nur für das Gute entscheiden. Das wäre ähnlich, wenn Sie einen Multimedia-Computer zu Hause haben, dann können Sie ein Programm schreiben und jedes Mal, wenn Sie ihn anstellen, dann kommt ein großes Herz auf dem Bildschirm und da steht dann, ich liebe dich. Und ich glaube aber kaum, dass jemand das als Ersatz für die Liebeserklärung eines freien Menschen, also das heißt eines Freundes oder einer Freundin sehen würde. Also sagen würde, ich fühle mich jetzt vollkommen verstanden, ich bin vollkommen akzeptiert, ich brauche keinen Freund mehr, ich brauche keine Freundin mehr, ich brauche keinen Ehepartner mehr, ich habe meinen Computer und der sagt mir jeden Tag, ich liebe dich. Nun, da merken wir schnell, dass das Ganze ja nicht so funktioniert. Aber im Grunde genommen ist ja genau das, was Leute behaupten, wenn sie sagen, Gott hätte den Menschen ja so machen können, dass er nichts Böses tut, dass er sich immer nur fürs Gute entscheidet. Das heißt, Gott programmiert den Menschen wie den Computer und dann kann der Mensch nur noch sagen zu Gott, ich liebe dich, ich will das tun, was du sagst, ich will das. Im Grunde genommen wäre das ja kein Gegenüber für Gott. Das wäre keine Gemeinschaft mit Gott. Das wäre, ja, eben so, wie wir mit dem Computer umgehen. Aber das will Gott ja gerade nicht. Gott will ja einen selbstständigen Menschen, der aus eigener Überzeugung sagt, aus eigener Kraft sagen kann, ich will mit Gott leben. Ich liebe Gott. Ich will ein Leben mit Gott führen. Nun, die letzte Überlegung, warum lässt Gott denn dann die bösen Entscheidungen beziehungsweise die Konsequenz der bösen Entscheidungen durch? Jetzt will also jemand einen anderen ermorden und dann nimmt er seine Pistole und fängt an zu schießen und plötzlich plopp fallen die Kugeln alle vorne runter. Funktioniert nicht. Wäre doch eine Möglichkeit. Warum macht Gott das nicht so, wenn er schließlich allmächtig ist? Da ist erstmal die Frage, dass die meisten Menschen von uns das ja letztendlich gar nicht so haben würden wollen. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Fernsehen eine schlechte Sendung gesehen und jetzt wollen Sie einen Beschwerdebrief schreiben. Und der könnte ja den Journalisten verletzen. Das ist also etwas Negatives. Und plötzlich, kein Kugelschreiber schreibt mehr, kein Bleistift schreibt mehr, Sie können nicht schreiben, weil Gott das verhindert. Wäre doch auch nicht ganz zufriedenstellend, würde ich zumindest meinen. Oder wer wäre damit zufrieden, wenn er plötzlich eine Notlüge sagt? Dann wird eben gefragt, ja, wo bist du heute Abend gewesen? Und dann will meine Eltern vielleicht nicht ganz genau sagen, wo man gewesen ist. Und dann will ich irgendwas anderes sagen. Da, es kommen keine Worte heraus. Ne? Gott hat eingegriffen, Lüge ist nicht mehr möglich. Oder wenn ich mit meinem Auto zu schnell fahre, ich muss ganz eilig irgendwo hin und plötzlich Gott greift ein, die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten, das Auto bleibt stehen. Wären wir wahrscheinlich auch nicht mit ganz zufrieden in dem Fall. Und da merken wir in kleinem oder auch im großen Bereich, die meisten Menschen wären ja gar nicht damit zufrieden, wenn Gott eingreifen würde und das eben verhindern würde, was schlechte Auswirkungen haben kann. Oder stellen Sie sich vor, jetzt kommt tatsächlich ein Mörder, nicht? Ich meine, eigentlich gäbe es ja gar keine Mörder mehr, weil keine Mörder mehr, aber jetzt will, oder einer will einen Banküberfall machen. Ja, erstmal würde der Kassierer ihn ja auslachen, denn der wüsste ja, dass die Pistolen sowieso nicht funktionieren, wenn er auf ihn schießt. Ja, und der Bankräuber wäre bestimmt nicht damit einverstanden, der will ja jetzt die Bank ausrauben. Und wenn das nicht funktioniert, also der will das ja eigentlich. Da merken wir, eigentlich die meisten Menschen, selbst wenn sie damit spekulieren, im kleinen oder im großen Rahmen wollen sie das ja gar nicht. Sondern sie wollen ja schon, dass auch das Schlechte manchmal funktioniert, besonders wenn sie das dann gerne machen wollen. Darüber hinaus würde das ja bedeuten, dass Gott schlichtweg alle Naturgesetze außer Kraft setzen würde. Das heißt, derjenige, der Selbstmord begehen will, von der Brücke springt, der steht plötzlich in der Luft, der fällt nicht runter. Oder dass derjenige, der jetzt einen anderen erstechen will, dann plötzlich das Messer ist aus Gummi oder was weiß ich, der hat die Hand in der Luft erhoben. Gott müsste alle Naturgesetze außer Kraft setzen. Die Atombombe plötzlich, die explodiert nicht, die Naturgesetze funktionieren nicht mehr. Wenn ein Stein vom Dach fällt bei dem Arbeiten und da unten steht keiner, fällt er runter. Wenn unten einer steht, dann fällt er nicht runter, bleibt er oben oder so. Es müsste praktisch überall alles würde anders funktionieren. Es würde gar nicht mehr klappen dabei. Und schließlich würde ja niemand mehr auf die Idee kommen, irgendwas Böses tun zu wollen, weil er ja von vornherein weiß, dass das gar nicht funktioniert, dass das gar nicht klappt. Und dann können wir natürlich nicht mehr von freiem Willen reden. Dann können wir nicht mehr sagen, die Leute tun aus freiem Willen nichts mehr Böses, sondern sie tun nichts mehr Böses, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. Denn sobald sie was Böses tun wollen, wird das eingeschränkt und können sie das gar nicht machen. Und das käme ungefähr dem gleich, als wenn ich in dem Gefängnis einen Häftling besuche und ihm sage, nun, wohin willst du denn gerne in Urlaub fahren? Du hier ist frei, du kannst überall hinfahren, wo du willst. Nur eben, du kannst hier nicht das Gefängnis verlassen. So ähnlich wäre das ja, wenn Gott uns zu uns sagt, also du kannst tun, was du willst. Du kannst auch die bösen Sachen machen, wenn du willst, du kannst das Gute tun. Nur eben, wenn du es tun willst, dann klappt es nicht. Ne? Also das ist im Grunde genommen so, wenn wir die Ereignisse, die aus der bösen Entscheidung folgen, versuchen würden zu verhindern, oder wenn Gott das versuchen würde zu verhindern, dann würde er im Grunde genommen, von vornherein könnte er gleich die Freiheit des einzelnen Menschen einschränken und sagen, das ist ja alles gar nichts, denn der Mensch kann das dann ja gar nicht tun. Er hat also gar nicht die Möglichkeit. Darüber hinaus ist es so, dass Gott allerdings tatsächlich nicht alles zulässt, sondern oftmals so, wie das Luther gesagt hat, eben auf krummen Linien gerade schreibt. Manchmal tatsächlich etwas zu verhindern weiß, dann können die Menschen was Schlechtes machen, aber Gott benutzt das Schlechte, was sie getan haben, um etwas Gutes damit zu erreichen. So beispielsweise kommt es immer wieder in der Geschichte des Josefs aus der Bibel drin vor, wo seine Brüder ihn als Sklaven verkaufen, aber letztendlich Gott das benutzt, um erstmal seine Brüder vor der Hungersnot zu retten und um schließlich dem Josef eben in Ägypten eine ganz hohe Stellung zu geben. Wo Gott also tatsächlich oftmals wirklich in die Geschichte eingreift und verschiedene Christen das sicherlich auch von sich selbst beschreiben können. Also ich weiß das an einzelnen Fällen, wo mir Leute etwas Böses tun wollten und wo es hinterher eigentlich gut dabei herausgekommen ist. Wo Gott also da, meine ich zumindest, eingegriffen hat. Das war jetzt die Frage eben der Freiheit des Menschen. Wir wollen die anderen Punkte nach der Pause besprechen und kommen dann in einem letzten Teil auf die Fragen, die ich bekommen habe, vorausgesetzt, wir haben noch Zeit dafür. Ich würde meinen, dass wir so 10 Minuten Pause machen, um dazu sprechen und auch noch die Bücher anzuschauen. Jetzt gehen wir ein kleines Stückchen weiter. In der Frage des Leidens. Übrigens, bis alle da sind, kann ich vielleicht einmal die Frage stellen. Ich bin nämlich gerade dabei, für das nächste Schuljahr ein Wochenendseminar vorzubereiten. Und da bin ich mir immer noch bei der Frage, welches Thema da wohl am besten für geeignet ist. Und jetzt haben Sie das letzte Mal, sind einige auf mich zugekommen und gesagt, ja, uns würde das interessieren, so mit der kritischen Theologie, welche Zusammenhänge gibt es da eigentlich? Was sagt nun feministische Theologie genau? Was sagt ökologische Theologie? Was sagt historisch-kritische, materialistische, atheistische Theologie eigentlich? Was sind die Grundlagen? Was behaupten die eigentlich von sich? War das eine Einzelstimme oder darf ich gerade mal sehen, ist das auch ein Thema, was andere Leute noch interessiert? Ja. Ja, darf ich mal ein Handzeichen sehen, eben wer ist generell so an so etwas interessiert? Das ist keine Verpflichtung, eben dann darauf zu kommen, sondern generell einfach, ob ich mal sehen kann, ob da Interesse dabei besteht. Das ist noch nicht fest. Das ist im nächsten Schuljahr überhaupt. Ja, also so ganz groß scheint es nicht zu sein, ein bisschen schon, aber es müssen ja auch nicht unbedingt dieselben sein, die hier sind, die dann auch für so etwas kommen. Aber darf ich vielleicht generell einmal nachfragen, was würde Sie denn noch besonders interessieren, wo Sie sich denken, also da sollte eigentlich die Bibelschule ja mal ein Seminar darüber machen. Und wenn das in meinen Bereich fällt, kann ich das ja vielleicht aufgreifen. Was haben Sie da für eine Idee, für einen Vorschlag? Oder wo meinen Sie eben, da habe ich schon lange mal drüber was gesucht oder habe noch nie was in der Gemeinde drüber gehört, auch nicht in der Bibelschule? Über Kirchengeschichte? Nein, also da war irgendwann mal vor 6 oder 7 Jahren war da mal etwas. Also für Abendbibelschule, ne? Ja. Bitte? Aha. Ja. Das kommt so ein bisschen wahrscheinlich jetzt schon beim Rudolf Berg bei der Homiletik zum Tragen, nicht? Aber nicht ausschließlich, das stimmt natürlich, ja. Noch andere Vorschläge, andere Ideen, also Kirchengeschichte, das passt natürlich auch in meinen Bereich hinein, hier an der Schule, ja. Oder wie sieht das, was ich mir überlegt hatte, eben mit Konfessionen aus, eben. Wissen Sie da alle gut Bescheid, oder ist das etwas, was interessant ist? Gehen so verschiedene Konfessionen, was ist der Unterschied zwischen Methodisten und Mennoniten, zwischen Baptisten und freien Evangelischen, oder so? Ja? Bitte? Ja, also wir stimmen heute nicht dafür ab, aber eben ich bin ganz froh, wenn ich Reaktionen höre, weil dann merke ich irgendwie so, was ist nun dran, nicht? Also wo interessieren sich auch Leute für? Sonst kann ich ja sagen, einfach mich interessiert dieses oder jenes Problem, aber das ist ja nicht die Frage dabei. Oder eben etwas anderes ist auch Sekten, eben einfach zu sehen, eben wie funktionieren generell Sekten und was sind da die Hauptaussagen von den großen Sekten, die wir kennen in Deutschland. Darf ich noch ein paar hören, ein paar Stellungnahmen so oder andere Vorschläge? Ja, eben Sekten oder Konfessionen oder beides, oder? Beides. Aha. Ja? Ja. Also so Trends, so Megatrends oder so etwas in dieser Zeit. Aha. Naja. Noch eine andere Meldung? Anderer Vorschlag? Bestätigung? Ja? Über was? Ach so. Also so Spezialthema könnte man sagen, eben mit der Auseinandersetzung Evolution und Schöpfung. Aber ich glaube, da gehen auch die meisten Kreationisten heute davon aus, dass es Dinosaurier gegeben hat, schon. Also sowohl Evolutionisten als auch Dinosaurier gehen davon aus. Nur die werden verschieden dann interpretiert. Bitte? Habe ich was falsch gesagt, oder? Ja. Na gut, dann nehme ich das mal auf, sonst kann ja auch gerne noch jemand hinterher auf mich zukommen. Was ich trotzdem jemand bitten würde, da hinten die Tür zuzumachen, sonst zieht es hier ein bisschen und auch sonst werden vielleicht manche abgelenkt eben dann, je nachdem, die da hinten durchlaufen. Jetzt machen wir etwas weiter mit dem Schmerz. Wir hatten ja gesagt, nicht mit dem Schmerz, mit dem Leiden. Schmerz ist eine Art des Leidens. Da die Überlegung hatten wir jetzt gehabt, Leiden verursacht durch den freien Willen des Menschen. Es geht in einer gewissen Weise nicht anders, wenn Gott tatsächlich das Ziel erreichen will, eines sich frei für ihn entscheidenden und einen moralisch zurechnungsfähigen und verantwortlichen Menschen als Gegenüber zu haben, muss er diese Freiheit gewährleisten und dann muss es auch die Möglichkeit geben, von dem Menschen Böses zu tun. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Art von Leiden, die wir haben, die nicht direkt durch unsere Freiheit verursacht ist, sondern die einfach verursacht ist als Warnsystem, was ich habe in der Welt, in der ich lebe. Beispielsweise nehmen Sie Zahnschmerzen. Wenn wir nicht spüren würden, wenn unsere Zähne dadurch Karies und Baktus angegriffen werden, dann würden die uns vielleicht irgendwann mal verfault aus dem Mund fallen und wir würden uns wundern, was haben wir denn da alles in der Hand und würden uns fragen, wie ist das dazu gekommen? Dafür können Zahnschmerzen manchmal ganz hilfreich sein, dass wir nämlich zum Zahnarzt gehen. Ebenso Bauchschmerzen oder was weiß ich für Schmerzen. Sonst würden wir beispielsweise reihenweise die Leute an Herzinfarkt sterben, weil sie eben dann, oftmals ist das auch so, weil sie eben nicht die Zeichen erkennen, die vorher entstehen können, eben die einen Herzinfarkt andeuten können. Aber wenn man darauf Rücksicht nimmt, wenn man eben bestimmte Schmerzen, bestimmte Dinge richtig interpretiert, hat man ein Warnzeichen dafür. Oder nehmen Sie an, Sie wollen jetzt Ihre Herdplatte prüfen, dann halten Sie Ihre Hand darauf und Sie spüren keinen Schmerz und irgendwann riechen Sie es angebrannt und dann merken Sie, Ihre Hand ist verkohlt, weil Sie halt keinen Schmerz spüren. Da merken wir ja, dass eben Schmerz, und Schmerz hat ja auch etwas mit Leiden zu tun, dass das ohne weiteres mal ganz sinnvoll sein kann, dass das uns nämlich vor schwereren Schaden schützt und hütet. Oder, das habe ich heute gerade im Radio gehört, eben mit diesen Ecstasy-Pillen, dass da oftmals das Problem ist, die Leute schlucken das und haben dann keinen Durst mehr und dann merken sie nicht, wenn ihr Körper langsam austrocknet. Und genauso ist das ja mit Hunger und Durst, das kann etwas sein, wo wir unter leiden, haben wir Probleme eben jetzt, oh, heute Abend, ich muss unbedingt noch was essen und nicht, da kann das uns ein bisschen Leiden bringen, aber es ist ja auch ganz sinnvoll, wenn wir keinen Hunger, keinen Durst hätten, ja, dann würden wir plötzlich verhungern, wir merken es gar nicht, nicht, wir würden verdursten und merken es gar nicht und fallen plötzlich tot um. Oder auch bei Müdigkeit oder Angst, wenn wir Müdigkeit nicht spüren würden, und manchmal kann man ja leiden unter Müdigkeit, oh, ich muss unbedingt noch was lernen, ich muss unbedingt noch was schreiben, aber mir fallen die Augen fast zu, kann man darunter leiden. Aber Müdigkeit ist ja auch was, was Sinnvolles, denn sonst würden wir unseren Körper kaputt machen, wenn wir die nicht hätten. Genauso mit der Angst. Wenn wir in manchen Situationen ganz besonders vorsichtig sind, weil wir wissen, da ist es gefährlich, dann kann uns das dafür hüten, vor einer gefährlicheren Sache, eben, die uns mehr schaden würde. Da sehen wir, Leiden kann auch die Ursache haben für einen ganz sinnvollen Zweck, den Gott extra so eingerichtet hat, um uns vor schwereren Schäden zu bewahren. Darüber hinaus kann es auch ein Kontrast sein zu dem, was wir tagtäglich erleben und haben, ebenso wie wir das schon bei Augustinus kennengelernt haben oder wie Jesus das ja auch sagt, dem viel vergeben ist, der liebt viel. Also dass da derjenige, der viel vorher erlebt hat, viel Verzweiflung erlebt hat, der kommt zu Jesus Christus und dann wird er errettet, er wird angenommen von Jesus Christus und er spürt diese Errettung überhaupt erst richtig. Das heißt, jemand, dem es dreckig ging, der merkt auch, was es bedeutet, gesund zu sein. Oftmals ist es ja erst so, dass wir merken, die Gesundheit erschätzen, wenn wir mal richtig krank gewesen sind. Dass also zum Teil hier Leid hilfreich sein kann, weil es uns darauf hinweist und vielleicht auch dankbar macht, wenn es nämlich vorbei ist für das, was wir eigentlich als Geschenke in unserem Leben bekommen haben. Dass das Angebot Jesu, Menschen von Sünde, Krankheit und Mangel zu befreien, seine Tragweite erst angesichts der zerstörerischen Macht der Sünde und des Leids voll zeigt. Sozusagen wie der schwarze Hintergrund, auf dem dann die Erlösung richtig erst aufscheint. Und wo es da tatsächlich auch oftmals so ist, wo uns dann Menschen sagen auf der Straße und sagen uns, ja, also wenn es mir schlecht geht, dann bete ich. Ja, seltsamerweise gerade das. Das ist sozusagen das Leiden, was mich hinführt dazu, Gott zu akzeptieren und mich Gott anzuvertrauen. Wo man sagen kann, da ist eine gewisserweise eine positive Wirkung daraus. Der Kontrast, der es deutlich macht, mir geht es schlecht und jetzt der Kontrast, ich brauche ja die Errettung, ich brauche die Hilfe da heraus. Dann müssen wir uns darüber hinaus fragen, wenn nun Menschen ernsthaft Gott vorwerfen und sagen, nur in meinem Leben geht es mir schlecht. Gott ist verantwortlich für das Leiden. Ich bin jetzt krank, ich liege im Bett, meinetwegen mit Grippe und habe Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und mir läuft die Nase. Gott ist dafür verantwortlich. Könnten ja manche Menschen sagen, dass Gott jetzt vorwerfen. Warum hat Gott das zugelassen? Ich bin doch eigentlich nicht schlechter als mein Nachbar, mein Nachbar ist noch gesund. Also, dann wäre ja die Frage der Konsequenz dabei, ob diese Menschen denn genauso auch Gott alles Gute anrechnen, was ihnen bisher passiert ist. Jeden Tag, wo sie nicht krank gewesen sind in der Vergangenheit. all das, was sie Gutes erlebt und getan haben. Ob diese Menschen nicht da ein bisschen inkonsequent sind, wenn sie das Schlechte alles Gott in die Schuhe schieben und das Gute sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dafür bin ich selbst verantwortlich, das habe ich halt selbst gemacht. Wenn, dann müsste man doch sagen, dann müsste man wenigstens beides Gott anrechnen und müsste sagen, gut, das Leiden erfahren wäre schlecht, aber wie ist das mit dem Positiven? Dann müssten wir mal eine Liste machen, auf der dann auch draufsteht, was uns eigentlich alltäglich erscheint, was aber trotzdem ja von in der Bibel und sogar als Geschenk Gottes angekündigt und gezeigt wird. Und dann müssten wir die Listen miteinander vergleichen und ich bin überzeugt davon, dass bei den meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, die Liste dessen, was sie tagtäglich an Gutem erleben, viel, viel länger ist, als an dem, was sie dann an Schlechtem in ihrem Leben erlebt haben und erleben. Da brauchen wir nur daran zu denken an unser Leben. Unser Leben ist ein Geschenk, was uns Gott gegeben hat. Und ein Geschenk, was jeden Tag, was er uns jeden Tag neu gegeben hat. Wir haben keinen Tag dafür eine Garantie. Wir können uns unser Leben auch nicht selbst erhalten. Es ist immer wieder ein Geschenk Gottes. Die Sprache. Wer von uns hat die Sprache selbst erfunden? Kein Mensch hat die erfunden. Die haben wir als Geschenk bekommen, als eine gute Gabe, mit der wir uns ausdrücken können, mit der wir überhaupt denken können. Ohne Sprache könnten wir ja gar nicht denken. Wir wären vollkommen aufgeschmissen. Etwas, was wir geschenkt bekommen haben. Eltern. Die meisten von uns haben liebende Eltern. Davon geht die Bibel ja auch aus, indem sie eben Gott mit dem Vater vergleicht, eben als liebenden Vater. Das ist ein Geschenk, etwas Positives, etwas Gutes, was wir bekommen haben in der Vergangenheit. Gemeinschaft mit Freunden, mit Verwandten, mit dem Ehepartner, auch das ist ja etwas, wofür wir dankbar sein können. Und ich hoffe, dass es eben in den meisten Ehen gut geht, dass man da sah, leider ist es statistisch eben nicht der Fall, aber eben das, um wir einen Partner haben, der auf uns hört, der überhaupt die Zeit sich mit uns verbringt, mit dem wir uns unterhalten können, Dinge durchstehen können, dass wir eine Wohnung haben. Ein Großteil der Menschen auf der Welt haben keine Wohnung. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, das habe ich doch selbst für gearbeitet, habe mein Haus vielleicht selbst gebaut. Ja, möglicherweise schon. Aber wenn ich Gott für das Schlechte verantwortlich mache, was in der Welt passiert, dann bin ich ja letztendlich das auch nicht, der das aus eigener Kraft gebaut hat, der das aus eigener Kraft das Geld verdient hat, der die Nahrungsmittel, also das Gras hat selbst wachsen lassen, der vielleicht da noch irgendwie gezaubert hat, damit nun auch das Getreide daran kommt. Naja, mancher Bauer würde vielleicht sagen, das wächst doch alles von selbst. Aber eben so von selbst wächst das ja nicht. Das ist ja auch eben etwas, wo ein Mensch, der kann nur düngen, der kann das nur anpflanzen, aber wie gesagt, das Gedeihen, das was da passiert, das schenkt tatsächlich Gott. Und viele Bauern merken das in der Abhängigkeit, wenn es da mal Trockenzeiten gibt oder wenn es da mal zu viel Wasser gibt und das verfault oder wenn es da nochmal einen Frost gibt und die Sachen hinüber sind. Menschen, die uns zuhören, mit denen, die uns etwas bedeuten, mit denen wir zu tun haben, das sind jetzt alles bloß Gründe, wo die meisten von uns, die wir hier sind und die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, sich einverstanden erklären könnten und sagen müssten, das stimmt, so ist es ja eigentlich, da erleben wir ja massenhaft Gutes und dann jeder von uns hätte noch eine ganze Menge Sachen dazu anzuführen, wenn wir eben nur mal drüber nachdenken. Und da müssten wir sagen, nun, welche Liste ist denn länger, wo ist denn tatsächlich da so das fürchterliche Leiden, wo wir sagen müssten, der ungerechte Gott, der uns das alles zumutet. Und dabei kommen wir gleich zur nächsten Frage, Nummer 7, nämlich das Recht auf Glück und Leidensfreiheit. Hinter der Frage, warum lässt Gott das zu, steht nämlich oft die Annahme, dass es der Normalfall und das Beste sei, leidensfrei zu leben. Da ist allerdings die Frage, wer garantiert uns denn ein solches Recht auf das Glück? Wenn wir beginnen, von Gott zu fordern, was uns zusteht, was müssten wir denn dann eigentlich bekommen? Dann müssten wir nämlich nicht alle Segnungen Gottes bekommen, dass es uns tagtäglich nur noch viel besser geht. Wenn wir jetzt tatsächlich sagen, also Gott, ich will jetzt endlich einfordern, worauf ich ein Recht habe, dann müssen wir mal sehen, wo sagt denn der Gott in der Bibel, dass wir ein Recht haben, dass es uns jeden Tag nur gut geht und besser geht und so weiter. Gibt es gar keinen Hinweis in der Bibel darauf? Gar keinen? Nein. Wir finden sogar etwas ganz anderes. Wenn wir nämlich Gerechtigkeit fordern, dann sollten wir uns in Acht nehmen. Dann müssen wir nämlich sagen, leiden wir alle noch viel zu wenig. Denn Gerechtigkeit von Gott zu fordern, würde eigentlich heißen, wir müssten heute Abend noch hops gehen, wir müssten eben sofort sterben. Oder wir müssen in solch ein Leid hineinfallen, dass wir gar nicht mehr draus schauen können. Denn wer von uns kann denn tatsächlich sagen, ich bin gerecht vor Gott? Ich habe noch nie etwas Böses getan. Jemand, der vollkommen ist, der noch nie etwas Böses getan hat, der auch alle guten Dinge, also nicht der nur nicht Böses getan hat, sondern alle guten Dinge, die möglich gewesen sind, getan hat, der könnte vielleicht Gott den Vorwurf machen, warum lässt du dieses Leiden zu? So in der Form von Hiob, der ja als vorbildlicher Mensch dargestellt wird und der gesagt hat, ja Gott, warum lässt du dieses Leiden zu, wo ich doch so ein guter Mensch bin? Aber wer von uns kann denn schon behaupten, sündlos zu sein? George Werver hat einmal in einer Veranstaltung eben auch das gefragt und hat aufgerufen, dass derjenige, der sündlos ist oder meint sündlos zu sein oder jetzt ein paar Tage sündlos gelebt hat, hinterher zu ihm kommen solle, denn er würde gern einmal einen Heuchler kennenlernen. Es ist dann hinterher niemand zu ihm gekommen, aber damit wollte er ausdrücken, dass er eben die Bibel ernst nimmt. In der Bibel finden wir, es gibt keinen Mensch, der sündlos ist, auch nicht einen. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott und das heißt, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes anrufen und sagen, gib uns das, was wir, unser Recht ist, dann sagen wir damit, gib uns Leiden, gib uns noch mehr Leiden, wir wollen jetzt das haben, was uns eigentlich zusteht. Und da könnten wir dann höchstens noch Gott den Vorschlag machen oder Gott darum anklagen und sagen, nun, das Maß des Leidens, was ich habe, das stimmt nicht. Entweder sagen, ich bin ja noch schlechter als mein Nachbar, ich müsste eigentlich noch mehr leiden. Gott, du bist ungerecht, warum lässt du mich nicht noch mehr leiden? Oder ich müsste sagen, nun, mein Nachbar müsste ja noch mehr leiden, denn der ist ja eigentlich noch eine Stufe schlechter als ich. Das könnten wir höchstens Gott vorwerfen. Wir könnten Gott aber nicht vorwerfen, wenn wir Gerechtigkeit von ihm fordern, dass er uns leiden lässt. Denn das ist Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott angekündigt hat. Gott hat gesagt, übertrittst du das Gebot, handelst du gegen mich, empörst du dich gegen mich, dann folgt darauf Strafe. Und das ist nur das, was Gott gesagt hat, mit den Konsequenzen, mit denen wir zurechtkommen müssten. Eigentlich müssten wir dann ja viel eher fragen, warum gibt es Menschen, die augenfällig überhaupt noch nicht leiden oder die so wenig leiden? Oder warum leide ich so wenig im Augenblick? Obwohl ich doch auch ein schlechter Mensch bin, ein sündiger Mensch bin vor Gott. Das wäre eher die Frage, die wir beantworten müssten, als die Frage, warum lässt Gott das Leiden so? Wenn wir den gerechten und heiligen Gott dahinter sehen, dann ist jede Verschonung von Leiden eine unverdiente Gnade, ein unverdientes Geschenk seitens Gottes. Darüber hinaus stellen wir uns in Punkt 8 die Frage, ob den Leiden tatsächlich immer so wertlos, so leer, so vordergründig ist. Das ist wahrscheinlich nur ein Ergebnis der leidensscheuen Ausrichtung unserer postmodernen Erlebnisgesellschaft, in der alles praktisch verpackt, angenehm, immer verfügbar und leicht konsumierbar zur Verfügung des einzelnen Menschen stehen muss. Und da stört das Leid. Das Leid ist etwas, was es schwierig macht, was irgendwie kein Durchkommen gibt dabei, wo wir aber im Alltag merken, dass Leid oftmals auch ein ganz positives Ergebnis hervorbringen kann. Leid uns weiterbringen kann. Beispielsweise, welche Mädchen, die ein bisschen Tennis spielen, wollen nicht so gut wie Steffi Graf spielen. Aber was bedeutet denn das, wenn jemand so gut spielen will? Das fällt nicht vom Himmel, sondern das heißt eben viel Einsatz dabei, Quälerei, Selbstquälerei, so und so viele Stunden am Tag hier spielen, Muskelkater bekommen, anfangen zu schwitzen, müde zu werden, leiden daran. Aber nur durch diesen Weg des Leidens kann man überhaupt dieses Ziel erreichen. Wer eine Berufsausbildung macht, der wird oftmals dieses Leiden schon kennengelernt haben. Zu lernen, lernen kann auch ein Leiden sein. Immer dieser Druck, oh, jetzt muss ich schon wieder lernen, jetzt muss ich schon wieder das machen. Und dann die Aufregung vor der Prüfung, eben, ja, werde ich das schaffen oder werde ich das nicht schaffen, das kann ein regelrechtes Leiden sein. Ich erinnere mich bei einer meiner Prüfungen, ich konnte nächtelang vorher nicht schlafen, war so aufregend, immer Herzklopfen dabei und habe gedacht, oh, werde ich das noch schaffen? Hinterher war ich dann erstaunt, dass es viel leichter gewesen ist, als ich befürchtet habe. Die Prüfung, aber eben das ist Leiden dabei. Das ist, kann uns ganz kaputt machen. Aber das ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, was wir ja erreichen wollen, wo wir ja einmal hinkommen wollen. Darüber hinaus, wer will Geduld lernen ohne Erprobung? Wer will Vertrauen lernen, ohne sich auf einen Menschen ganz verlassen zu müssen in einer Situation, in der wir selbst nicht weiterkommen? Wie können wir zum Beispiel Gottes Kraft erfahren? Wie können wir Vertrauen in Gott lernen? Doch nur da, wo wir an unsere eigenen Grenzen kommen, wo wir in Unsicherheit, vielleicht in Angstsituationen sind und merken, jetzt sind wir ganz und total auf Gott angewiesen. Eben in den Geschichten der großen Männer des Glaubens, sei es eben ein Luther oder ein Hudson Taylor oder ein Calvin oder eine Billy Graham, sind das immer wieder die Phasen im Leben der Menschen, wo sie gemerkt haben, jetzt erlebe ich Gott ganz besonders intensiv, weil da bin ich nicht mehr, der etwas machen kann. Das ist nicht mehr aus eigener Kraft, sondern da ist Gott nur noch am Werk. Und da sehen wir, das kommt nur in Phasen, wo ich eben am Ende bin sozusagen, da, wo ich eine Art Leiden habe, ein physisches oder psychisches Leiden daran, dass ich eben, dass es für mich nicht mehr weitergeht. Darüber hinaus ist das allerdings nicht das Einzige, mit dem uns die Bibel anleihen lässt, sondern sie weist darauf hin, dass das Leiden eigentlich so sehr eine Begleiterscheinung des Lebens ist, dass Gott selbst auch leidet. Gott leidet beispielsweise im Alten Testament an dem Volk Israel, was ihm ungehorsam ist. oder an der Unterdrückung, die im Volk Israel ist. Oftmals ist Gott wütend regelrecht darüber. Er leidet mit den Leuten dort. Darüber geht er aber hinaus. Er ist nicht nur ein leidender oder ein mitleidender Gott, eben, dass er sich dafür interessiert, wie dreckig es den Menschen geht, dass er sie nicht alleine lässt im Leiden, sondern an ihrer Seite steht und sozusagen mit ihnen durch das Leiden hindurchgeht, dass er selbst Mensch geworden ist und gelitten hat, wie wir gelitten haben, dass er uns versteht, wenn wir im Leiden sind, dass wir da nicht alleine gelassen sind. Das ist schon etwas Wichtiges, aber darüber hinaus ist das nicht das Einzige, sondern er hat den Sieg über das Leiden erreicht. Er hat uns befreit aus dem Leiden, bietet uns die Möglichkeit an, aus dem Leiden herauszukommen. Gott sieht die Realität des Leidens, er sieht auch, dass Leiden sinnvoll sein kann, dass Leiden gerecht ist in einer gewissen Weise, dass Leiden notwendig ist, wie wir gesehen haben, bezüglich der Freiheit oder eben des Warnsignals, was wir dann in unserem Körper führen können. Aber er will auch das Leiden, was einschränkbar ist hier auf der Erde, will er uns einschränken. Er will uns dadurch helfen, er will es beseitigen. Das ist das, was Jesus ja getan hat. Jesus ist nicht zu dem Lahmen gekommen oder zu den Blinden und hat gesagt, nun ist ja schön, dass du blind bist, jetzt kannst du endlich mal erfahren, wie wichtig es ist, wenn man sehen kann. Nein, sondern die sind zu Jesus gekommen und er hat sie gesund gemacht. Die Leute sind unter ihrer Sündenlast zu Jesus gekommen und hat Jesus nicht gesagt, ja, es ist gut, jetzt merkst du endlich mal, was für ein kaputter Typ du bist, sondern er hat ihnen die Sünde weggenommen. Gott hat nicht zu dem Volk in Ägypten gesagt, nun, ihr merkt es endlich, ihr seid abgefallen von mir, jetzt ist es ja gut, dass ihr als Sklaven dort arbeitet, sondern Gott hat sich seines Volkes erbarmt und hat sie aus Ägypten befreit. Gott ist nicht nur ein Gott, der mitleidet, der versteht, wenn es uns schlecht geht und der dem Leiden einen gewissen Sinn und ein Ziel gegeben hat, sondern Gott ist auch derjenige, der immer wieder sich an unsere Seite stellt und uns von dem Leiden befreien will. Dem Leiden, was wir unter der Schuld und der Sünde haben, die wir in unserem eigenen Leben verursacht haben und unter der wir leiden, aber darüber hinaus zum Teil auch über körperliche Leiden, über psychische Leiden, aus denen er uns heraushelfen will, wo er uns weiterbringen möchte. Aber, wie gesagt, keine Garantie zur Wohlfühlgesellschaft in der Selbstbedienungskirche. Nein, so geht es nicht, sondern wir sind da natürlich auf Gott angewiesen und müssen sehen, inwieweit hält Gott es für an der Zeit, dieses Leiden zu beenden und dem ein Ende zu geben. Aber das ist nur die letzte Antwort, die wir hier haben, dass Gott über das Leiden gesiegt hat und schließlich auch sagt, dass die leidende Kreatur, dass die leidende Schöpfung einmal in der Welt, die Gott neu schaffen wird, in Friede und Harmonie miteinander leben wird und dass es dort eine Welt ohne Leiden geben wird, in der wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Gottes, wenn Jesus Christus uns unser Leben erneuert hat und unsere Sünden vergeben hat, wo wir dann mit dabei sein werden. Wo Gott tatsächlich eine Welt beabsichtigt, in der es kein Leiden mehr geben wird und der es aber trotzdem Freiheit geben wird. Denn da werden nur die Menschen sein, die sich frei für Jesus Christus entschieden haben, die frei mit Gott leben werden, die sind dann dort. Und dann haben die sich aus vollkommen freier Entscheidung und wo es auch die Möglichkeit gegeben hätte, in ihrem Leben Nein zu sagen, die sind dann nur noch da bei Gott. Die Freiheit ist gewährleistet und trotzdem gibt es dann eine Welt, in der es kein Leiden mehr geben wird. Das ist die Welt, von der die Bibel uns beschreibt und auf die wir hoffen und woran wir an das Versprechen Gottes glauben. Eine Welt, wie wir auch in der Bergpredigt lesen, wo es keinen Hunger und keinen Durst, wo es keine Gewalt und keine Krankheit mehr geben wird, die Leiden hervorrufen können. Die Zusammenfassung, die ich hier aufgeschrieben habe, weisen noch einmal auf die Punkte, dass Leiden nicht die Existenz Gottes, sondern nur bestimmte Eigenschaften Gottes in Zweifel ziehen können, dass aber Gottes Liebe und Allmacht eigentlich auch nicht in Zweifel gezogen werden können, weil das höhere Ziel, was Gott damit verfolgt, diese beiden Eigenschaften Gottes das trotzdem möglich macht, denkbar macht und auch von Gottes Offenbarung aus als notwendig aufzeigt, dass die Liebe Gottes und dass Gott aus Liebe sozusagen seine Allmacht zurückhält und nicht überall eingreift, sondern uns Freiheit lässt. Das meiste Leiden auf der Welt wird durch die missbrauchte Freiheit des Menschen verursacht. Gott warnt uns durch Leiden, durch größeren Schaden als Warnsignal des Schmerzes, was wir im Körper haben. Oftmals ist Leiden als notwendiges Durchgangsstadium, eine besondere Fähigkeit oder Tugend zur Vervollkommnung zu bringen. Es ist so, dass wir eigentlich vor Gott als gerechte Strafe Leiden zu erwarten hätten, dass es eine gerechte Reaktion wäre von der Seite Gottes. Gott lässt uns aber gerade in diesem Leiden nicht allein, sondern bietet ihm uns seine hilfende Hand an, erst einmal im Leiden beständig zu bleiben oder auch aus dem Leiden herauszukommen. Und das ist das Ziel Gottes, eine leidlose, aber freie und von Wesen, die ihm vertrauen und mit ihm leben wollen, bevölkerte Welt zu schaffen. Ich möchte jetzt die vier Fragen vorlesen, mit denen das hier abschließt, und möchte die einfach bloß zum Nachdenken sozusagen mitgeben, dann die Gelegenheit bieten, einige Fragen zu stellen zu dem, was wir jetzt mit dem Leiden behandelt haben, und dann möchte ich in den nächsten Minuten noch ein bisschen auf Fragen eingehen, die hier gestellt wurden, das letzte Mal, die mir eingereicht wurden. Die Fragen: Warum machen so viele Menschen Gott für das Leiden in der Welt verantwortlich? Warum machen so viele Menschen Gott für das Leiden in der Welt verantwortlich? Frage 2: Warum hat die Freiheit des Menschen für Gott einen solch hohen Stellenwert? Warum hat die Freiheit des Menschen für Gott einen solch hohen Stellenwert? Frage 3: Welchen Sinn, in Anführungsstrichen, kann menschliches Leiden haben? Nenne 4 Beispiele. Welchen Sinn kann menschliches Leiden haben? Nenne 4 Beispiele. Also als Sinn ist jetzt nicht gemeint, überall noch etwas hineinzutrainieren, ja, das könnte ja da und dafür gut sein, sondern einfach zu sehen, dass es bestimmtes Leiden gibt, von dem wir von vornherein wissen, das hat diesen Zweck, das hat dieses, auch die Literatur hier mitgeben. Bitte? Ist da Interesse da? Aha. Ja. Also mit Maria, wir müssen natürlich nur sehen, wie viel Zeit wir haben. Das muss ich Sie dann fragen, in wie viel Zeit wollen wir uns noch nehmen? Bitte? Ist eine Viertelstunde akzeptabel, noch eine Viertelstunde zu verlängern? Jetzt am letzten Abend. Wenn Sie noch Geduld und Konzentration dafür haben. Ja, bitte? Ja, dann werde ich darauf eingehen. Also, da ist die Frage mit Maria. Das hat natürlich auch was mit Apologetik, insbesondere mit der Auseinandersetzung zu tun, mit Katholiken, mit denen wir ins Gespräch kommen, wobei ich allerdings empfehlen würde, bei einem ersten Gespräch mit Katholiken nicht unbedingt gleich über Maria zu sprechen, weil das meistens irgendwelche Probleme aufwirft und mir es mehr darum geht, wenn ich mit einem Katholiken spreche, ihm Jesus Christus groß zu machen. Und so war es bei Luther auch, dass Luther in erster Linie nicht gegen die katholische Position gekämpft hat, sondern einfach gesagt hat, nun, Maria darf uns nicht dazu führen, dass wir Jesus in den Hintergrund stellen, dass wir eben nicht die Heilstatsache, die Jesus für uns vollbracht hat, vergessen. Heutzutage in der katholischen Kirche spielt allerdings Maria eine sehr große Rolle. Das ist etwa ab dem dritten, vierten Jahrhundert immer weiter, immer größer geworden. Es gibt dann eben marianische Kongregationen, es gibt verschiedene Maria-Feste, ich möchte Ihnen bloß einige daraus nennen. Das ist zum Beispiel am 8. Dezember Maria-Erwählung. Da geht es darum, dass eben Maria an dem Zeitpunkt von Gott erwählt worden sein soll, um Jesus zu empfangen. Dann gibt es am 9.12. das Fest der Empfängnis der heiligen Anna, also der Mutter von Maria, weil Maria ja auch nach neueren Dogmen der katholischen Kirche sündlos geboren sein soll, weil ihm gesagt wird, wenn sie Gott gebiert, eben das kam aus der Ostkirche insbesondere, man hatte sie dann Gottesgebärerin genannt und hinterher auch Himmelskönigin genannt, Gottesgebärerin deshalb, weil man gesagt hat, Jesus ist ja Gott und die Frau, die eben Jesus gebiert, die muss ja auch schon etwas Göttliches an sich haben, sonst würde sie Gott ja nicht auswählen, um als Frau eben Jesus Christus als Gott auszutragen. Darüber hinaus gibt es dann am 1. Januar das Hochfest der Gottesmutter Maria, was ursprünglich mit dem Namensfest, mit der Namensgebung Jesu zusammenhängt. Am 2. Februar Maria Lichtmess, das ist ursprünglich das Fest der Darstellung Jesu im Tempel nach 40 Tagen nach der Geburt Jesu und geht insbesondere auf die traditionellen Sitten zurück, dort mit einer Lichterprozession und Kerzenweihe in der katholischen Kirche eben an diese Darbringung Jesu zu erinnern. Am 25. März gibt es Maria Verkündigung. Das ist eben da, als der, nicht als Gott sie jetzt erwählt hat, sondern als die Botschaft des Engels zu Maria kommt, nach Lukas 1, Vers 26 folgende. Dann gibt es sogenannte Maria-Dachten, eben der Zusammenhang zwischen Maria als derjenigen, die in Gott, mit Gott in Verbindung steht, und der Natur. Dann gibt es am 2. Juli Maria-Heimsuchung, Marias Besuch bei Elisabeth versteckt sich dahinter, wo dann eben Elisabeth prophezeit, das wird eben der sein, der das Volk von seinen Sünden befreit. Dann gibt es am 15. August Maria Himmelfahrt, wo eben gesagt wird, ja, eine so sündlose Person, das wurde 1950 als Dogma verkündigt, die kann ja nicht einfach so gestorben sein, sondern die muss direkt zu Gott aufgefahren sein. Das ist dann Maria Himmelfahrt. Darüber hinaus gibt es dann am 8. September Maria Geburt, weil eben Maria ja auch sündlos geboren wurde, wird das dann eben auch gefeiert, obwohl das vollkommen spekulativ ist natürlich. Dann gibt es kleinere Marienfeste, zum Beispiel unsere liebe Frau in Lourdes am 11. Februar oder die Schmerzen Mariens am 15. September oder unsere liebe Frau vom Rosenkranz am 7. Oktober und so weiter und so weiter. Insgesamt gibt es verschiedene Orden, die sich insbesondere der Verehrung Marias annehmen. Manche Päpste, die das auf ihre Fahne schreiben und dann sowohl in ihrem Wappen als auch in ihrer Regierungserklärung, wenn man das mal so sagen könnte, die Verehrung Marias in den Vordergrund stellen. In vielen Kirchen kennen Sie das sicherlich auch, dass da eben verschiedene Marienstatuen sind, die als heilbringend verehrt werden, in der orthodoxen Kirche und auch in der katholischen Kirche. Dass beispielsweise dort, wo ich in Basel gewohnt habe, da gab es Maria Stein als ein Wallfahrtsort. Wenn man da hinkommt, da wird Maria verehrt, auch angebetet. Angebetet ist jetzt falsch. Sie wird gebeten, für Nöte einzustehen vor Jesus Christus. Das ist so die katholische Lehre. Ich könnte das auch hier aus dem neuen Erwachsenenkatechismus eben der katholischen Kirche vorlesen, welche Funktion dort Maria hat und wie das dann abgegrenzt wird gegenüber eben einer Anbetung Marias. Da finden wir den Zusammenhang mit Maria, Mutter der Kirche, ganz mit ihrem Sohn vereint. Die Verehrung der heiligen Jungfrau ist hier ein Absatz, der Absatz 971. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Die Verehrung der Kirche für die selige Jungfrau Maria gehört zum Wesen des christlichen Gottesdienstes. Maria wird mit Recht von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt. Schon seit ältester Zeit wird die selige Jungfrau unter dem Titel der Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten Bitten zur Flucht nehmen. Dieser Kult ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem menschgewordenen Gott gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird. Und er fördert diesen gar sehr. Er findet seinen Ausdruck in den der Gottesmutter gewidmeten liturgischen Festen und im marianischen Gebet, etwa dem Rosenkranz, der Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Der Rosenkranz, also die Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Interessanterweise hier. Da steht noch einiges mehr über die Funktion Marias darin. In Maria steht hier Mutter Christi, Mutter der Kirche, als Funktion, die sie hat. Es geht also die feine Unterscheidung dabei, Maria darf gebeten werden, dass sie dem strengen Vater oder dem strengen Jesus Christus, eben das ist so das Bild eben des herrschenden Vaters, eben so wie, wird dann auch immer verglichen, wie vielleicht die Kinder, wenn sie irgendwas erreichen wollen, in der Familie eher zur Mutter gehen, die dann sich beim Vater einsetzt und sagt, nun also, lieber Vater, mach das doch, das Kind möchte das so gerne, so ähnlich sei das nun auch bei Gott. Da Gott nun so streng und so unnahbar ist, müssen wir uns an Maria wenden, die dann eben so als Frau und mütterlich Gott gegenübertritt und für uns beim Vater betet. Da müssen wir natürlich einmal sagen, ist das ein ganz unbiblisches Bild von Gott. Und das ist nicht das Bild von Gott, was wir haben. Es ist sogar ganz und gar nicht die Aufforderung, die wir in der Bibel haben. Denn da wird ja gerade gesagt, dass wir ein besonderes Vorrecht haben, Gott gegenüber Vater sagen zu dürfen und ihm mit allen unseren Sorgen und Nöten kommen zu können. Also hier müssen wir sagen, wird da etwas verfälscht. Und auch hier in dem Erwachsenenkatechismus beruft er sich ja nicht auf Bibelstellen, sondern auf die Tradition der Kirche. Wird gesagt, ja, schon immer. Und so hatten es doch schon die ältesten Christen gemacht. Und deshalb machen wir es heute auch noch so. Und das muss doch schon so richtig sein. In der Geschichte der katholischen Kirche ist es so gewesen, dass zum Teil Rückgriffe genommen wurde auf heidnische Götter, insbesondere hier keltische und germanische weibliche Gottheiten, dass man an dem Ort, wo vorher diese Gottheit angebetet wurde, einige Fälle sind sogar bekannt, wo man die Figur der heidnischen Gottheit genommen hat, sie in der Kirche aufgestellt hat und bis heute noch als Marienstatue verehrt. Das gibt es an Fällen, einige sind tatsächlich nachweisbar bekannt. Aber sie sind natürlich vollkommen umgedeutet und es ist also religionspsychologisch, könnte man sagen, ist das einfach eben dieses Element des Weiblichen, was viele suchen. Man könnte ein Stück weit darauf hinweisen, dass gerade die zölibatär lebenden Priester natürlich insbesondere eine gewisse Nähe, eine Sehnsucht zu einer mütterlichen, zu einer weiblichen Figur haben, die sie verehren. Und wenn man manche mystischen Gesänge eben des Mittelalters in den Klöstern sieht oder Schriften, die über Maria geschrieben werden, dann ist es tatsächlich fast eine erotische Zuneigung, könnte man sagen, zu dieser Maria, die, ja, wenn man das psychologisch interpretiert, eine Sublimierung eben der unterdrückten Sexualität der Priester sein könnte. Ein Hinweis darauf. Darüber hinaus eben, dass in den meisten Religionen ja tatsächlich weibliche Gottheiten vorkommen und dass hier so etwas manche ein Manko gefühlt haben. Ja, wir brauchen doch auch so etwas, wie da ist. Eine direkte Verbindung, wie es manche sehen wollen, zu Isis und Osiris-Kult beispielsweise Ägyptens, die kann man nicht ziehen. Auch wenn beispielsweise Isis mit dem kleinen Osiris-Kind im Arm dargestellt wird, ist das nicht unbedingt die Verbindung, die wir haben können zu Maria, die als Himmelskönigin mit dem Jesuskind im Arm dargestellt wird. Das ist mehr eine phänomenologische, also eine rein äußerliche, eine von dem Blick ähnliche Einstellung, aber die ist nicht direkt ineinander übergegangen. Das ist mehr eine, die sich äußerlich ähnlich fühlt. Eben dahinter steckt mir eben die Zuneigung, die Angst vor Gott und dann eben Maria als Vermittler dabei, die Vorstellung, dass ja diese Maria ein besonderes Wesen sein müsse, weil Gott sie dazu erwählt hat, eben Gott zu gebären. Also offizielle Lehre, Unterscheidung, bitten zu Maria ja, verehren zu Maria ja, aber nicht anbeten, das kommt nur Gott eben in dem Zusammenhang vom Vater und Sohn und Heiligen Geist zu. Es gibt dann noch eben die verschiedenen Dogmen, die alle erst sehr spät entstanden sind über die Mariologie, eben auch der unbefleckten Empfängnis Marias, erst im letzten Jahrhundert, 1854, denke ich, war es gewesen, hat man das zum Dogma erhoben. Ich will es dabei bewenden lassen, um noch auf andere Fragen eingehen zu können, es sei denn, es will jemand hier noch etwas genauer nachhaken und wissen. Sonst gebe ich Ihnen das hier in die Rede. Wenn nicht, dann komme ich noch auf andere Fragen zu sprechen. Und zwar ist dann die Frage nach den Apokryphen. Hier eben eine dicke Bibel, eine katholische Bibel mit den Apokryphen. Sie wissen, dass in den meisten evangelischen, lutherischen und protestantischen Bibeln keine Apokryphen da sind. Jetzt merken wir, müssen wir insgesamt uns erstmal Gedanken machen, welche Bedeutung haben für uns die Apokryphen, eben ebenfalls im Kontakt mit katholischer Kirche. Luther hat dazu gesagt, sie seien sinnvoll zu lesen, aber sie kommen nicht dem Worte Gottes bei nahe. Das begründet sich in erster Linie auch deshalb, weil eben in den Apokryphen, weil dieser in der Kirche schon auch in der Vergangenheit immer den Charakter eines Besonderen gehabt haben, wo man sie nicht direkt den anderen biblischen Büchern gleichgestellt hat, zum Teil wegen ihrer späten Entstehungszeit eben nach den großen Propheten und zum Teil auch wegen ihres Inhalts. Weil in dem Inhalt der Apokryphen sich tatsächlich manche Lehren finden, die sonst nirgends in der Bibel auftauchen. Einer dieser Hinweise ist beispielsweise, dass der Sündenvergebung durch Almosengabe, Tobit 12, Vers 9, da steht, Wohltun rettet die Seele und tilgt alle Sünden. Wer Werke des Mitleids und der Gerechtigkeit vollbringt, wird langes Leben genießen. Hierbei muss man sagen, das ist etwas, was so wortwörtlich eigentlich nicht zutreffend ist. Aber wenn wir das in dem Zusammenhang sehen mit anderen Bibelversen, müssen wir sagen, etwas Ähnliches finden wir ja auch an anderen Stellen. Zum Beispiel die Gebote der 10 Gebote, eben wenn du deine Eltern ehrst, wirst du lange leben auf Erden und so weiter, wo also direkt ein gutes Verhalten auch mit einer Belohnung auf der Erde verbunden wird. Oder das sogenannte Segen- und Fluchschema im frühen Israel, wo immer wieder ist, sie hören auf Gott, es wird gesegnet, sie wenden sich ab von Gott und es gibt einen Krieg, kommen wieder in die Bedrängnis. Tatsächlich ist es ja so, dass Gott das, was wir Gutes tun, honoriert, dass Gott ja will, dass wir Gutes tun. Erinnern wir uns an Jesus, wo der reiche Jüngling kommt und der sagt, ich habe all das getan, was in den Geboten steht. Und Jesus gewann ihn lieb. Jesus hatte das gerne gehabt, das war gut so gewesen. Oder auch denken wir an das große Gericht, was uns im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, wo da gesagt wird, ja, das habt ihr getan und das habt ihr mir getan, wo die Taten betont werden, die Leute getan haben. Aber da, worauf wir achten müssen, und darauf weist uns Paulus ja auch besonders hin, das hilft uns bloß, wenn wir tatsächlich es schaffen würden, immer das Gute zu tun und ganz sündlos zu sein. Wo uns Paulus aber im Römerbrief gerade sagt, das können wir eigentlich gar nicht. Und deshalb sagt Paulus auch, ja, gute Taten tun ist eigentlich ganz gut. Aber es kann nie dazu bringen, um zu Gott zu kommen. Der Weg des Alten Testaments, die 10 Gebote, sind richtig, man muss sich daran halten, aber sie können uns nie den Weg zu Gott weisen. Das geht nur über den Opfertod Jesu Christi. Und so eben die Hinweise, die wir in der Bibel auf die Werke finden, das ist recht und gut. Gott will auch, dass wir gute Werke tun, ganz sicherlich. Aber wir müssen uns von dem Irrtum freimachen, der eben auch in der katholischen Kirche ja sehr stark ist, dass die Werke es sind, die uns den Weg zu Gott ebnen. Die Werke sind gut und deshalb werden auch Werke immer wieder in der Bibel erwähnt. Und wir sollen dem nachstreben, gute Werke zu tun. Aber wir werden uns nie durch diese Werke einen Platz im Himmel erarbeiten können, sondern die Werke sind gut, aber sie sind sozusagen nicht gut genug, weil wir schaffen es durch den Weg der Werke eben nicht, zu Gott zu kommen. Ein weiterer Hinweis aus Tobit 6, Vers 9. Ich will nicht auf alle eingehen, aber eben auf ein paar hier noch. Also 6, Vers 9, da lesen wir dann, mit der Galle eben eines Fisches, der dann geschlachtet wird, aber muss man einen Menschen bestreichen, der weiße Flecken in den Augen hat und er wird Heilung finden. Hier eine magische Praktik, die beschrieben wird. Natürlich müssen wir hier erstmal unterscheiden, hier wird nur von einem ganz bestimmten Fisch geredet. Also es wird nicht generell eine Anweisung gegeben, so kann man es immer tun, sondern es wird für hier einen Fall, es wird gesagt, von der Leber und der Niere dieses Fisches, da kann man das mitmachen. Und da sehen wir ähnliche Dinge, die Jesus ja auch tut, wo der Blinde zu ihm kommt und er ihm dann so eine Lebenpaste auf die Augen schmiert, wo er das nicht als Anleitung gibt für alle Augenärzte in der Zukunft, eben so die Augenleiden zu heilen, sondern wo man sagen könnte, in einer gewissen Weise vielleicht etwas Magisches, aber es wird ja nicht durch die Sache selbst geheilt, sondern dadurch, dass im Glauben die Menschen das akzeptieren. Und so müssen wir hier aufgehen, obwohl es Apokryphen sind und wir sowieso vorsichtig diesen Zusammenhang sehen müssen, müssen wir es als eine einmalige Sache sehen, die ja auch so beschrieben wird. Es wird einem beschrieben, ein Jüngling, der ging dann hin und hat gerade einen Fisch, der da rauskommt, den nimmt er und da nimmt er das heraus, bekommt einen Auftrag dafür und dieser Fisch, der hat dann diese heilkräftigen Wirkungen und wo wir dann eben sehen müssen, das ist keine allgemeine Anleitung dazu. Aber darüber hinaus müssen wir natürlich sowieso etwas skeptisch die Apokryphen betrachten. Einmal eben, wie ich schon gesagt habe, während ihrer Abfassungszeit und zum anderen wegen gerade bestimmten Lehren, die wir nicht so einfach akzeptieren können und sollten. Darüber hinaus eben möchte ich noch auf den letzten Punkt eingehen, auch wenn da nicht mehr alle berücksichtigt sind, die Fragen gestellt haben. Und zwar den Punkt der Dreieinheit, der Trinität, weil ich den vorhin kurz angesprochen habe, in dem Zusammenhang mit der mit dem, was wir nur zum Teil verstehen können aus der Bibel, mit der Dialektik, ich habe es Dialektik genannt, mit der Dialektik, die wir in der Bibel haben, so ist es zum Teil auch mit der Dreieinheit, wo ja die Frage ist, die uns die Zeugen Jehovas stellen, eben machen wir nicht Abgötterei, die Moslems stellen uns das ebenfalls, diese Frage, warum beten wir denn jetzt zu drei Göttern, warum beten wir nicht zu einem Gott alleine? Und da müssen wir erst einmal anerkennen und bekennen, dass die Lehre der Trinität, der Dreieinheit, eine künstliche Lehre ist. Das müssen wir sagen. In der Bibel finden wir das Wort Trinität nicht. In der Bibel finden wir auch nicht das Wort Dreieinheit. In der Bibel finden wir keine Hinweise darauf. Das ist ein Konstrukt, ein künstliches Konstrukt, von dem ich meine, dass es ganz hilfreich sein kann. Aber wir müssen sehen, wir glauben das, was in der Bibel über Gott steht. Wir glauben nicht an irgendwelche dogmatischen Aussagen, die die Kirche formuliert hat. Und worauf stützen sich nun diese dogmatischen Aussagen der Trinität? Die stützen sich gerade darauf, auch was ich vorhin erwähnt habe, dass da Jesus Christus beschrieben wird, als einer, der vollkommen Mensch ist, dem aber Eigenschaften zugeordnet werden, die allein nur Gott haben kann. Dass er Sünden vergibt, dass er sozusagen in einer gewissen Weise allwissend ist. Er sieht, was die Menschen denken und was eigentlich ihre Absichten sind. Dass er Menschen gesund machen kann, obwohl er selbst sagt, das kann eigentlich nur Gott tun. Dass er Anbetung sich geben lässt, beispielsweise von Thomas, der vor ihm niederkniet und ihn anbetet, eben wo man sagen kann, da wird das genauso, da verhält er sich so, wie er eigentlich das nicht tun dürfte, wenn er davon ausgeht, dass er selbst nicht Gott ist. Es gibt weitere zahlreiche Stellen aus dem Verhalten Jesu und aus der Beschreibung Jesu, die darauf hindeuten, Jesus ist mehr als ein normaler Mensch, Jesus hat Eigenschaften, die eigentlich nur Gott haben kann. Und dass wir da eben in die Schwierigkeit kommen. Was war er nun? War er ein normaler Mensch? War er Gott? Dann haben wir die direkten Aussagen Gottes im Neuen Testament, wo beispielsweise die Einleitung ins Johannesevangelium, Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles ist aus Gott durch das Wort geworden, das Wort wurde Fleisch und so weiter, wo dann gesagt wird, das Wort ist Gott, also, und es gibt nur diesen einen Gott. Und darüber hinaus, eben das auch grammatikalisch, so Zeugen Jehovas versuchen daran zu rütteln und eben zu sagen, das könnte auch heißen, das war einfach war ein Gott, aber das ist tatsächlich grammatikalisch nicht so, dass es schon eindeutig ist, dass man sagen müsste, da wird uns auch dogmatisch in der Bibel schon gesagt, Jesus war Gott gewesen. Aber wie gesagt, keine Trinität, sondern bloß Hinweise darauf, Eigenschaften Jesu sind die von Gott und deshalb müssen wir sagen, er ist Gott. Aber auf der anderen Seite finden wir die Hinweise in der Bibel, die uns sagen, es gibt nur einen Gott. Und wo dann die Christen lange daran rum probiert haben, zu sagen, wie formulieren wir das, wie drücken wir das aus? Und vielleicht ein bisschen unglücklich das ausgedrückt haben, indem sie da eben auch von una substantia, also einer Substanz und dann eben drei, wie haben sie das noch gesagt, drei Wesen, die eben sich ausgedrückt haben. Das ist vielleicht eine unglückliche, an griechische Philosophie erinnernde Ausdrucksweise. Aber dahinter steckt eben das gewollte und auch gerechtfertigte Anliegen, diese Aussagen der Bibel ernst zu nehmen und irgendwie zu formulieren. Ein Gott alleine, der regiert und trotzdem ist da Jesus, der auf Gott, den Vater hinweist, aber trotzdem göttliche Eigenschaften in sich selbst vereint und danach ich möchte mit dieser Erklärung abschließen, denn jetzt habe ich die Viertelstunde schon genutzt, die Sie mir gegeben haben. Wenn noch weitere Fragen sind, können Sie auch gerne noch auf mich zukommen. Sonst bedanke ich mich für Ihre regelmäßigen Besuche, möchte Ihnen den Büchertisch noch einmal anbefehlen oder auch die weiteren Veranstaltungen der Bibelschule. Schauen Sie mal wieder hier herein. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie eben, wie gesagt, jetzt oder auch später noch auf mich zurückkommen oder hier einmal die Bibelschule besuchen als Gastschüler oder sonst etwas, wie Ihnen das gefällt. Sonst wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ganz offiziell will ich dann mit einem Gebet abschließen.